Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Ecologic Podcasts Knowledge for Future. Mein Name ist Rabea Schlotz und ich führe durch diese Episode. Letztes Mal haben wir uns mit der Zusammenarbeit zwischen Theorie und Praxis, also Wissenschaft und in diesem Fall Unternehmen, beschäftigt. Dabei ging es vor allem darum, wie gemeinsame Forschungsprojekte im Idealfall ablaufen, warum es überhaupt sinnvoll ist, wenn man sich zusammentut und vor welche Herausforderungen beide Partner gleichzeitig gestellt werden. In dieser Folge aber wollen wir schauen, was dann am Ende tatsächlich dabei rauskommt, wenn sich Wissenschaft und Praxis eben zusammentun. Nicht immer steht nämlich am Ende auch ein neues Produkt. Das haben wir in der letzten Folge auch schon ein bisschen mitbekommen. Manchmal aber klappt's eben doch.
Knowledge for Future, der Umweltpodcast. Eine Produktion von Detektor FM und Ecologic Institute.
Wir alle müssen essen. Und Kleidung tragen wir auch. Das lässt sich nicht vermeiden. Nachhaltiger gestalten lässt es sich aber durchaus. Dabei hängt viel vom Konsumenten oder der Konsumentin ab. Welche Produkte werden gekauft und wie viel Geld ist man bereit, dafür auch auszugeben? Aber es hängt natürlich auch davon ab, was die Unternehmen im Sortiment haben. Und da kommt erneut die Wissenschaft ins Spiel. In unseren zwei Beispielen für unsere heutige Folge nämlich war es die Forschung, die den Weg gezeigt und Impulse gegeben hat. Das Essen in der Mensa der Euregio-Gesamtschule Rheine ist anders. Es ist durch eine Kooperation mit dem NAGAST-Projekt nachhaltiger und gesünder geworden. NAGAST, das steht für nachhaltige Außerhausgastronomie. Tobias Engelmann von der Fachhochschule Münster war daran beteiligt und erklärt, was die Ursprungsidee damals gewesen ist.
Also im Grunde hatten wir zwei wesentliche Forschungsstränge. Der erste war, wir wollten ein Instrument entwickeln, mit dem Nachhaltigkeit in der Küche gemessen werden kann. Genauer gesagt, die Nachhaltigkeit einer einzelnen Speise. Das heißt, wir wollten messen, wie sozial gerecht, wie gesund und wie ökologisch verträglich ist das, was der Gast am Ende auf dem Teller hat.
Weiß man erst einmal, welche Lebensmittel nachhaltig sind, bleibt noch die zweite Frage offen, mit der sich NAGAST auch beschäftigt hat. Wie bringt man die Konsumenten dazu, auch wirklich zum gesünderen und ökologisch besseren Produkt zu greifen? Mit der Mensa Rheine haben sich die Forschenden direkt ein schwieriges Experimentierfeld ausgesucht, denn junge Menschen sind ja bekanntlich wählerisch, wenn es ums Essen geht. Die Küchenleitung war trotzdem von der Idee überzeugt. Nasrin Sabetian stellt die Menüpläne zusammen und leitet die Küche des Mensa-Vereins Rheine. Wie ist das Projekt denn angelaufen?
Also 2014 hatte mit Vorbereitungen angefangen, mit Erklärung, dass so ein Projekt laufen soll und so. Offiziell, denke ich mal, hatte so 2015 angefangen. Dann hatten wir viele Workshops, Treffen mit allen anderen Projektpartnern gehabt, auch wissenschaftliche Partner. Dann, denke ich mal, dann haben wir aktiv 2016 angefangen mit Messungen in der Mensa.
Wichtige Errungenschaft am Anfang, ein Tool, bei dem man einzelne Lebensmittel oder Rezepte eintragen kann. Das Programm gibt dann einen Score zurück, wie nachhaltig das Rezept wirklich ist. Damit kann die Küche dann, gerade eben zur Anfangszeit der Umstellung innerhalb des Projekts, arbeiten.
Als dann die irgendwie 12, 14 Indikatoren, die es am Ende waren, dann festgestanden haben, dann haben wir uns gemeinsam mit den Partnern überlegt, wie kann man das technisch am besten umsetzen. Wir haben es dann für ein Excel-Sheet entschieden, haben wir einen Aufschlag gemacht, der als sehr wenig praxistauglich erachtet wurde, weil man einfach sehr viel manuell eingeben musste. Dann haben wir versucht, das sehr viel stärker nochmal zu automatisieren und so wurde das Schritt für Schritt mit immer neuen Rückmeldungen der Praxispartner dann verbessert, sodass wir am Ende gesagt haben, ja, damit arbeiten wir jetzt in diesem Projekt.
Um vergleichbare Werte zu haben, hat es zunächst eine sogenannte Nullmessung gegeben. Alles wurde im Normalzustand genau untersucht und protokolliert. Wie viel wurde gegessen, was blieb am Ende übrig, wurde also nicht gegessen. Und auch in dieser Anfangsphase wurden die Schülerinnen und Schüler der Schule in Form von Befragungen mit einbezogen und auf die Umstellung vorbereitet. Dann schließlich hat man in der Mensa begonnen, das Essen tatsächlich zu verändern. Aber nicht nur das Essen.
Dann hatten wir durch Nudging und viele verschiedene Veränderungen jedes Mal wieder gemessen. Das heißt, ich denke, bei der zweiten Messung oder so hatten wir die Reihenfolge von Speiseangebote gewechselt. Das heißt, nachhaltige Gericht haben wir in erster Ausgabe, ne, wo die Kinder normalerweise sich stellen, haben wir dann angeboten und geguckt, ob das jetzt wirkt oder nicht, weil sie dann von aus Gewohnheit in erste Stelle sich stellen.
Und nicht nur die Mensa hat Verschiedenes ausprobiert. Auch die Schülerinnen und Schüler haben sich daran versucht. Zum Beispiel wurden die Speisepläne mit ihnen besprochen und die Schülerinnen und Schüler haben selbst ausgesucht, was drauf soll. Die ausgesuchten nachhaltigen Speisen haben Schülerinnen und Schüler anschließend beworben und sie schmackhaft gemacht. Genau diese Methode hat übrigens am besten gewirkt. Influencer funktionieren also auch offline. Ganz auf nachhaltige Speisen hat die Mensa in Rheine ihr Menü aber nicht umgestellt. Man wollte schließlich noch Vergleichswerte zu den normalen Gerichten haben. Wie hat Nasrin Sabetian das gelöst?
Wir haben täglich 3 Menüs und ein Menü war ausgewählt als nachhaltigere Gericht. Also das war zum Beispiel Spitzkohl-Curry war das, also täglich. Dann hatten wir eine Gemüsepfanne, dann haben wir Gemüsegulasch gehabt und dann haben wir Bratwurst gehabt, aber von Produkten, die, also Fleisch war das aus artgerechter Tierhaltung und Beilagen waren bio und selbst gemacht. Und deswegen hatten jeden Tag war eine andere Gruppe daran und haben für diese Gerichte beworben.
Um die Produkte nachhaltiger zu machen, wurde zum Beispiel Fleisch reduziert und auf nachhaltigere Produktionen gewechselt. Gemüse wurde, wenn möglich, saisonal, regional und bio eingekauft. Die Kosten müssen bei einer solchen Umstellung natürlich berücksichtigt werden, aber neben dem Kostenfaktor entstehen auch andere Herausforderungen. Wo hat's denn gehakt in diesem Projekt?
Und dann merkt man sehr schnell, das funktioniert so nicht, wie man es sich gedacht hat. Beispielsweise, wir wollten mit regionalen Biokartoffeln arbeiten, waren teilweise in der erforderlichen Menge so gar nicht auf dem Markt, da die dann ja auch noch vorgeschält werden müssten, damit die Küche das in ihre üblichen Prozesse integrieren kann. Was auch ein ganz häufiges Problem war, wir wussten häufig nichts über die Herkünfte von Lebensmitteln. Beispiel bei so Monoprodukten, da geht das noch eher. Also wo so ein Salatkopf herkommt, kennen wir aus dem Supermarkt, das steht drauf. Bei Kombiprodukten, bei verarbeiteten Produkten steht es in der Regel nicht mehr drauf. Und selbst bei einfachen Produkten, bei Monoprodukten, ist es im Großhandel häufig so, dass sich sowas von Woche zu Woche auch mal ändert. Das heißt, ein Salat, der diese Woche irgendwie aus Deutschland kommt, kommt vielleicht die nächste Woche aus den Niederlanden oder aus Frankreich oder wer weiß woher. Das sind einfach so verschiedene Spannungsfelder, in denen man sich dann als Großküche eben auch bewegt.
Und noch ein wichtiger Faktor kommt dazu, der Konsument und die Konsumentin. Ob eine Kartoffel nun bio ist oder nicht, das merken nur die wenigsten. Wenn aber bestimmte Lebensmittel plötzlich komplett vom Speiseplan verschwinden oder nur noch saisonal verfügbar sind, fällt das schon eher auf. Wie fanden die Schülerinnen und Schüler denn das neue Essen?
Ja, das Essen schmeckt meistens gut, außer halt, ich mag natürlich da keine Linsen, aber ja, aber sonst eigentlich immer gut.
Also ich finde, für Schulessen ist das eigentlich ganz lecker und die Salatbar ist auch ja, gut, jeden Tag Salat, geht fit.
Scheint also zu schmecken, aber Nachhaltigkeit scheint für die Schülerinnen und Schüler nicht das zwangsläufig ausschlaggebende Argument gewesen zu sein. Denn die eingeführte Lebensmittelampel zum Beispiel hatte keinen Effekt. Mittlerweile ist das Nagas-Projekt schon eine Weile her. Dennoch hat Küchenchefin Sabetian viel aus dem Projekt mitgenommen und legt auch heute noch Wert auf gesunde Küche.
Also wir achten viel mehr drauf, welche Produkte wir auswählen, welche Zutaten wir kaufen, bei wem wir kaufen. Und ich frage viel mehr nach Hintergründe, woher das kommt, also Herkunft. Das ganze Sache wurde ein bisschen so, hatte uns viel aufmerksamer gemacht. Durch diese Tool, das jetzt auch bei Nagast Seite da ist, gebe ich immer noch manchmal, wenn ich nicht weiß, gebe ich immer noch Rezepte und dann schaue ich mir an, was konnte ich besser machen, dass es ein bisschen grüner wird als gelb. Und dann merkt man, ach, wenn ich diese Komponente jetzt oder wenn ich Zutaten jetzt wechsle, dann wird das besser wirken.
Ein Blick auf den Speiseplan zeigt, dass viel aus dem Projekt mitgenommen wurde und auch heute noch umgesetzt wird. Montag gibt es zum Beispiel Vollkornnudeln mit Tomaten-Mozzarella-Soße und Möhrensalat, mittwochs eine Gnocchi-Gemüsepfanne mit Kiwi und freitags kann man unter anderem zum Salatteller mit Vollkornbrot und Obst greifen. Pommes und Pizza gibt es hier nicht. Aber genug vom leckeren Essen, bevor hier noch jemand Hunger bekommt, sprechen wir also über unser zweites Thema für heute, Kleidung. 60 neue Kleidungsstücke kaufen die Deutschen pro Person pro Jahr im Durchschnitt. Getragen werden viele Stücke gar nicht oder nur recht kurz. Danach landen viele Teile im Müll, werden schlecht recycelt oder einfach nur verbrannt. Die Nachhaltigkeit erobert aber so langsam auch die Shoppingmeilen und Einkaufsläden. Mehr und mehr Unternehmen setzen auf faire, nachhaltige Kleidung. Wenn auch oft nicht das komplette Sortiment einer Marke unter guten Bedingungen produziert wird, sind es immerhin schon einzelne Kollektionen und Linien. Fernab der großen Handelsketten aber ist eine, zugegeben deutlich kleinere, Szene entstanden. Secondhand hat sich von seinem früheren Schmuddel-Image befreit. Heute ist Gebrauchtkaufen gesellschaftliches und modisches Statement zugleich. Eine weitere Strömung ist das Upcycling. Julia Eschmann zum Beispiel hat ihre Geschäftsidee genau darauf aufgebaut. Die Gründerin der Marke Alchemia erklärt, was Upcycling im Modebereich bedeutet.
Upcycling ist Wiederverwertung oder das Unwertige zu Wertigen machen. Jeder entscheidet das ein bisschen für sich, was Upcycling ist. Es ist kein festes Begriff. Für uns ist Upcycling auch Reparatur, weil wir aus etwas, was eigentlich weggeschmissen werden würde, wieder neue Kleidungsstücke machen. Manchmal dadurch, dass wir verschiedene Techniken anwenden, die wie sticken oder etwas austauschen und dadurch wieder das Kleidungsstück quasi retten. Es ist aber aus alten Stoffen neue Unikate machen, die dann wirklich sehr hochwertig sein können.
Heute ist Julia Eschmann also mit ihrem kleinen Unternehmen voll in der Praxis angekommen. Zur nachhaltigen Mode ist sie aber durch die Theorie gekommen. Während ihres Studiums im Fach Modedesign an der Leibniz-Universität Hannover hat sie unter anderem am transdisziplinären Forschungsprojekt Slow Fashion teilgenommen. In dieser Zeit hat sie viel über nachhaltige Mode gelernt, über die Produktionsprozesse und Techniken. Heute setzt sie das in ihrem eigenen Unternehmen um. Und ihre Arbeit ist dabei sehr vielfältig. Zum einen schneidert sie alte Kleidungsstücke um, sie upcycelt sie, vor allem Jeans und Shirts kommen ihr da unter die Nadeln. Und dafür hat Eschmann damals noch im Studium auch eigene Schnitte entwickelt. Ob sie da vielleicht ein Beispiel für uns hat, was sie mit den alten Stücken macht?
Wir upcyclen auch T-Shirts und da gibt es auch verschiedene Methoden, wie wir das machen, abhängig davon, was bei einem T-Shirt da kaputt gegangen ist. Manchmal schneiden wir die Teile aus, die vergilbt sind durch Schweißflecken. Manchmal sind das die ausgeleierten Bündchen, die wir abschneiden und dann den Abschluss verhäkeln. Wir färben die mit nachhaltigen Methoden und bedrucken die mit Cyanotypie. Und das ist eine Fotodrucktechnik, die Emulsion, die man dafür benutzt, ist ökologisch unbedenklich. Das kann man wirklich danach nach dem Drucken auswaschen und einfach in den Garten das Wasser auskippen. Man kann es mit Sonne entwickeln, so machen wir das auch meistens. Also dafür braucht man keine Energie, um diesen Druck dann zu machen. Wir haben auch Workshops gegeben, wo wir das auch, oder wir geben sie immer wieder, wo wir diese Drucktechnik auch zeigen. Also auch den Leuten zeigen, wie man das machen kann. Das ist bei uns auch so, dass wir es gerne kommunizieren, wie man upcyclen kann. Was machen wir noch? Hosen aus alten Pullovern, wo wir einfach so verfilzte Pullover, die viele Löcher haben, auch zu Leggings verarbeiten.
Sie upcycelt in ihrem Unternehmen aber nicht nur Kleidungsstücke. Ashmint hat gleichzeitig auch einen Reparatur- und Änderungsservice. Die Kunden und Kundinnen nehmen ihre Kleidungsstücke also wieder mit zurück. Wer kommt denn dafür bei ihr in den Laden?
Die Zielgruppe ist wirklich breit. Das sind Teenager, die ihre Hosen kurzen lassen. Dann gibt's Menschen, die einfach auch Probleme haben, was in den Geschäften zu finden, weil sie untypische Figur haben. Und da ist Maßanfertigung genau das Richtige, weil sie dann wirklich auf ihren Körper angepasste Kleidungsstücke bekommen. Und da ist die Beratung sehr wichtig. Da besprechen wir das ganz genau und auch manchmal sehr lange, wie ein Kleidungsstück aussehen wird. Und diese ganze ausgefallene Showpieces, das ist vielleicht auch, man kann nicht sagen, das ist nur eine Zielgruppe, weil immer wieder kommt dann jemand aus der anderen. Also auch ein Teenager kann sich hier einen Pullover bestellen. Aber meistens sind das schon selbstbewusste Frauen, die ein bisschen reifer sind, würde ich sagen, die Showpieces bestellen. Und oft auch Leute, die eine repräsentative Funktion haben, auf der Bühne stehen oder Künstlerinnen, die dann besondere Kleidungsstücke brauchen für besondere Anlässe.
Die upgecycelten Produkte nehmen bei Alchemia aber den deutlich größten Anteil ein. Ashmint arbeitet gerne mit alten Stücken, die muss man nicht sortieren und kann direkt loslegen, sagt sie. Eine Upcyclerin alleine macht aber noch keinen Nachhaltigkeitstrend. Aber Julia Ashmint ist auch gar nicht alleine. Sie gibt nämlich zusätzlich auch noch Workshops für ihre Kunden und Kundinnen, damit auch andere aus dem alten Pulli ein neues schickes Teil nähen können.
Wir haben auch das Stricken im Programm, wobei bis jetzt haben wir nur Woll-Upcycling-Projekt einmal, oder nicht Projekt, sondern so einen Workshop gemacht, aber das Stricken wollen wir auch unterrichten, auch also einfach Stricken für Anfänger und auch Maschinenstricken, aber das dauert vielleicht noch ein bisschen. Und natürlich Upcycling-Kurse, wo wir einfach vor allem aus alten Jeans was machen, weil wir wissen, dass es ein Material, wo jeder Zugang hat und wo man auch schnell schöne kleine Accessoires herstellen kann. Und wir wollten gar nicht so sehr aufwendig werden und jetzt große also Kleidungsstücke herstellen damit, sondern erst so anfangen, dass wir da mehrere Leute abholen können und nicht sofort mit Paspeln und Jeans-Nähmaschinen anfangen, weil das erschreckt viele. Am Anfang wollten wir einfach das ganze Wissen sofort loswerden und auch, ich neige dazu, glaube ich, zu viel anzubieten immer, aber da haben wir festgestellt, wir müssen klein anfangen. Es gibt viele Leute, die einfach kreativ sein wollen. Sie können das aber nicht von alleine. Sie brauchen da ein bisschen mehr Input, vielleicht ein bisschen Inspiration erst und auch Mut anzufangen.
Die Workshops sind gut besucht und das Publikum ist weit gestreut. Es kommen sowohl Anfängerinnen und Anfänger als auch jene, die schon nähen können und vor allem Ideen suchen. Und vielleicht kann sie mit ihren Workshops und ihren Kleidungsstücken ja auch den einen oder anderen nachhaltig begeistern. Kleidung und Essen also. Anhand der beiden Beispiele sieht man, wie Impulse und Ideen aktiv Lebensbereiche nachhaltiger gestalten können, wenn sich Praxis und Wissenschaft beeinflussen. Wie transdisziplinäre Forschung genau funktioniert und was dabei rauskommen kann, das haben wir in dieser und auch in der vorangegangenen Folge gehört. Das war's für heute. Ich verabschiede mich. Danke fürs Zuhören.
Knowledge for Future, der Umweltpodcast, ist eine Produktion von Detektor FM und Ecologic Institute. Diese Folge wurde im Rahmen der wissenschaftlichen Koordination der Fördermaßnahme Nachhaltiges Wirtschaften mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.